ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Fragen rund um den Ukraine-Krieg diskutieren wir in diesem Podcast. Dazu gehören militärische Entwicklungen, militärpolitische Aspekte und auch angrenzende Themen. Wir besprechen all das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Er ist diese Woche noch in Warschau, um dort die Ausbildung von Generalstabsoffizieren zu unterstützen. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Diese Woche also noch, das ist Endspurt bei Ihnen bis zum Freitag. Mit Blick auf das, was so gegen Ende des Lehrgangs terminlich alles ansteht, werden wir in dieser Woche auch wieder leider nur diesen einen Podcast heute aufzeichnen können. Das vielleicht gleich zu Anfang gesagt. Worüber wollen wir heute reden? Die Schwerpunkte, wie fast immer, ein Blick auf die aktuelle Lage. Hier werden natürlich die Ereignisse in der Region Kharkiv und in Kharkiv selbst eine größere Rolle spielen. Wir schauen uns die Debatten um das Maß westlicher Unterstützung an. Zwei Aspekte insbesondere. Zum einen die Frage, ob man es den Ukrainern gestatten soll, mit westlichen Waffen auch Ziele im oder über dem russischen Kernland anzugreifen. Und es wird auch diskutiert, ob man nicht vielleicht Militärausbilder in die Ukraine schicken sollte. Also keine Kampfeinheiten, aber Soldaten beispielsweise, die ukrainische Kampfeinheiten im Land selbst ausbilden. Und wir beantworten immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern. Wir zeichnen auf am Dienstag, 21. Mai 2024, ist es jetzt kurz nach 11 Uhr zu hören. Das Ganze wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, die aktuelle Lage, vielleicht zunächst mal die Gesamtbewertung der Situation im Lande, bevor wir uns die Dinge dann mal ein bisschen näher anschauen.
Also die Ukraine ist in ihrer strategischen Verteidigung, in der sie zurzeit ist, relativ erfolgreich. Sie müssen zwar hier und da Raum aufgeben, aber insgesamt hält die Front. Der Schwerpunkt liegt weiterhin in der Region westlich Bachmut, also bei Chassiv Yar und nordwestlich von Avdiivka. Es wirken sich die wieder aufgenommenen Munitionslieferungen zumindest in den Schwerpunkten der Verteidigung bereits aus. Dennoch bleibt die Gefahr von Durchbrüchen im russischen Schwerpunkt im Donbass und auch im Raum Kharkiv bestehen. Die Bedrohung durch die russischen Luftangriffe mit Flugkörpern und Gleitbomben hält nach wie vor an. Auf der operativen Ebene hat die Ukraine Erfolge bei der Bekämpfung militärischer Ziele auf der Krim und auch in der Region Krasnodar, also östlich des Asowschen Meeres. Darüber hinaus und unverändert hat die Ukraine mit den mehr strategischen Drohnenangriffen auf Einrichtungen der russischen Ölindustrie Erfolge.
Okay, dann gehen wir mal ein bisschen tiefer rein und beginnen vielleicht in der Region Kharkiv. Man konnte ja durchaus ein bisschen verwirrt sein. Also wenn man die Meldung dazu verfolgt hat, da liest man, dass die Ukrainer zum einen sagen, die russische Offensive sei zum Stillstand gekommen, zum anderen aber, und das fast gleichzeitig, dass die Russen dort weiter aus allen Rohren feuern würden. Das wirkt jetzt erstmal vielleicht wie ein Widerspruch.
Ja, es wirkt wie ein Widerspruch, aber es ist beides richtig. Die Kämpfe halten nach wie vor an, aber der anfängliche Angriffsschwung der Russen nach der Grenzüberschreitung am 10. Mai konnte gebrochen werden, auch durch den Einsatz von ukrainischen Reserven aus anderen Frontabschnitten. Aber es ist in den vergangenen gut 10 Tagen gelungen, 5 bis 10 Kilometer tief in die Ukraine vorzudrängen. Im dortigen Schwerpunkt wird im Nordteil der Stadt Wovchansk gekämpft, aber ohne nachhaltigen Erfolg der Russen weiter Raum zu gewinnen. Immerhin ist es aber gelungen, auf einer Breite von ca. 50 Kilometer in die Ukraine vorzudringen, wenn auch nur punktuell, beziehungsweise ohne dass es bisher gelungen ist, einen zusammenhängenden Streifen aufzubauen.
Anne-Kathrin Meyer hat uns zu den Geschehnissen dort geschrieben. Im ersten Teil ihrer Mail, da geht es um die Beurteilung dessen, was dort passiert. Ich zitiere mal: Ich hatte den Eindruck, dass der russische Vorstoß bei Kharkiv in den Medien deutlich dramatischer klang als in Ihrem Podcast. Woran liegt das? Sind Sie generell sachlicher und daher kommt bei mir nicht so recht an, wie schlimm die Lage dort ist? Oder sehen Sie diesen Vorstoß tatsächlich als nicht so kriegsentscheidend an, wie andere Medien? Gerade der Munition Munitions- und Truppenmangel ist doch mittlerweile für die Ukraine kaum noch auszuhalten. Zitat Ende. Munitionsmangel, Mangel an Soldaten, Herr Bühler, würde ich gerne erstmal kurz ausklammern. Das würde ich nachher gesondert nochmal ansprechen wollen.
Ja, gute Frage. Ich glaube, man muss die Lage einigermaßen nüchtern beurteilen. Bei aller Grausamkeit, die sich gerade hier wieder an den zivilen Opfern zeigt, die Bevölkerung, die ja durchaus auch familiäre Bindungen in der Region Belgorod hatten, aber nicht schnell genug evakuiert werden konnten, beziehungsweise ihre Heimat nicht verlassen wollten. Wir wollen bei aller Empathie für die Opfer dieses Angriffskriegs keine Schlagzeilen produzieren, sondern es geht darum, so weit wie möglich sachlich über diesen Krieg zu berichten. Nein, und jetzt zur Frage, kriegsentscheidend ist dieser Vorstoß nicht. Dazu haben die Russen nach allem, was man jetzt sehen kann, nicht genügend Kräfte in diesem Raum.
Im zweiten Teil Ihrer Mail, da geht Frau Meyer dann noch ein bisschen ins Persönliche, das lese ich auch mal kurz vor. Zitat, also der Ehemann meiner Bekannten war Soldat in Kharkiv und ist am Freitag getötet worden. Plötzlich findet der Krieg für mich nicht mehr nur im Podcast und weit weg statt. Es ist für mich kaum auszuhalten, wie der Westen immer weiter diskutiert und der Ukraine zu spät immer nur das schickt, was gerade so reicht, um die Lage zu halten. Was bezweckt der Westen mit dieser Pattsituation? Sie hatten das bereits in der Vergangenheit diskutiert im Podcast. Es ist mir doch immer noch nicht klar, warum der Westen so wenig in die Ukraine liefert. Worauf warten wir? Zitat Ende.
Also es sind grausame Schicksale, von denen Sie da gerade berichten, die ich auch von den ukrainischen Offizieren höre, die hier in Warschau an dieser Übung für künftige Generalstabsoffiziere teilnehmen. Ich will da gar nicht in Einzelheiten gehen, aber ich stimme Ihnen zu. Es ist schwer auszuhalten, dass die Ukraine gerade in den vergangenen Monaten nur das bekommen hat, was zum Halten der Situation notwendig war, zum Teil noch weniger, sodass die ukrainische Armee in manchen Bereichen zu einem Verzögerungsgefecht, wie wir sagen, übergehen mussten, um durch Raumaufgabe hohe Verluste zu vermeiden und Zeit zu gewinnen, bis der notwendige Nachschub wieder kommt. Das ist jetzt der Fall. Dennoch müssen wir uns vorwerfen, dass wir mehr hätten machen können, die Amerikaner, die Europäer, aber auch andere auf dieser Welt.
Und es geht ja eigentlich aber so weiter. Wenn ich mir gucke, was die Ergebnisse des Rammstein-Treffens oder der Rammstein-Gruppe sind, die früher mal so genannt wurde, in Bezug auf die Flugabwehr, die Deutschland zu betreuen hat, da passiert ja nicht viel.
Naja, da passiert schon einiges. Das BMVG hat ja heute erst bekannt gegeben, dass doch einige Staaten sich bereit erklärt haben, erhebliche Geldsummen auch dazuzugeben. Man spricht von etwa knapp 1 Milliarde Euro, die Deutschland bekommen hat von anderen Staaten und die jetzt in die Luftverteidigung mit einfließen können.
Und wenn ich nochmal auf die Mail komme von Frau Meyer, wenn der Krieg einem so über private Bekanntschaften so nahe kommt, dann macht das ja was mit einem oder mit einer. Das ändert den Blick, eine Frage ist, und ich weiß, das ist sicher eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Also wird der Blick dann realistischer, wird er klarer, weil man genauer hinschaut, intensiver hinschaut, weil der Krieg einem näher erscheint als vielen anderen? Oder wird der Blick dann wegen der privaten Nähe einer, der ein bisschen an Objektivität verliert, zumindest Gefahr läuft, dass er an Objektivität verliert?
Also das stimmt, auf jeden Fall macht das etwas mit einem. Das ist doch nur menschlich, Mitgefühl zu zeigen und deshalb auch Druck zu machen, dass wir den Opfern dieses Angriffskrieges, dieses verbrecherischen Angriffskrieges helfen. Wenn man durch persönliche Begegnungen und Freundschaften noch mehr Einblick in die Schicksale der Menschen hat, umso mehr. Das ist aus meiner Sicht mehr als gerechtfertigt. Es wäre unmenschlich, anders zu fühlen und zu handeln.
Herr Bühler, wir haben beim letzten Mal gesprochen über die Ziele, die Russland mit den Angriffen in der Region Kharkiv verfolgen könnte. Sie haben da das, was die Russen postuliert haben, nämlich eine Art Pufferzone schaffen zu wollen, in Frage gestellt. Und eigentlich könnte man ja sagen, ja, dass die Russen selbst Ihnen recht geben, Herr Bühler, denn um eine Pufferzone schaffen zu wollen, da muss man sicher kein Erholungsgebiet angreifen.
Ja, da gehen Sie jetzt auf den Zwischenfall ein, der sich in der Region Kupjansk ereignet hat. Da ist ein Erholungsgebiet zweimal angegriffen worden durch Iskander ballistische Raketen. Es hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 7 Todesopfer gegeben, 28 Verletzte, allesamt zivile Personen, die hier einfach nur einen Maitag am Fluss verbringen wollten. Aber zu Ihrer eigentlichen Frage. Ich lasse diese Ausrede Pufferzone nicht gelten. Also ich drücke das mal so aus, nicht die Ukraine hat Russland angegriffen, sondern umgekehrt. Deshalb habe ich es zynisch genannt, dass man mit einer neuen Front versucht, eine Pufferzone aufzubauen, die angeblich die russische Bevölkerung auf der anderen Seite schützen soll. Die Region Charkiw ist aus dem Raum Belgorod seit Monaten mit Kurzstreckenraketen beschossen worden. Es ist nur natürlich, dass die Ukraine die Abschussstellungen dieser Raketen und andere Bedrohungen als Abwehrmaßnahme mit Drohnen bekämpft hat. Ja, es gab 2 Fälle, dass russische Freiwilligenverbände, also russische Staatsbürger, die russische Armee in diesem Raum Belgorod angegriffen haben, mutmaßlich und wahrscheinlich mit Unterstützung der Ukraine oder zumindest mit ihrer Duldung. Ich habe mich ja dazu auch skeptisch geäußert, dass diese Vorfälle waren, ob das nicht den Russen und ihrer Propaganda in die Hände spielt. In jedem Fall, wenn die russische Armee ihre Angriffe einstellen würde und ihre Truppen zurückziehen würde, würde Russland sicher nicht militärisch durch die Ukraine bedroht werden.
Ein mögliches Ziel der Russen, und zwar die Ukraine zu zwingen, Truppen von anderen Frontabschnitten abzuziehen, scheint also zumindest insoweit nicht erreicht zu werden, als dass die Ukraine, das hatten Sie angedeutet ganz am Anfang, an den anderen Frontabschnitten offenbar nach wie vor halten kann, wie Sie immer sagen, Chasiv Yar zum Beispiel, ne?
Ja, bisher noch nicht, aber das kann sich durchaus ändern. Das kann man nicht vorhersagen, jedenfalls ich nicht. Allenfalls bei Chasiv Yar ist es im Augenblick möglich, dass die Wirkung sichtbar geworden ist. Das ist aber nicht gesichert. Im Südosten von Chasiv Yar gab es russische Angriffe, deren Angriffserfolg möglicherweise auf fehlende Reserven zurückzuführen ist, also ukrainische Reserven. Von dort hat man ja Truppen abgezogen und an die Nordfront verlegt. Aber insgesamt, wissen Sie, da bin ich der Meinung, dass diese Wirkung der Überdehnung der Front maximal eine Nebenwirkung war und nach wie vor ist. Das wahre Ziel ist in meinen Augen, Unruhe in der Bevölkerung zu schüren, Flüchtlingsbewegungen auszulösen und näher an die Großstadt Charkiw heranzukommen. Und näher heißt in Artilleriereichweite, also ca. 20, 25 Kilometer zum Stadtzentrum. Dorthin, wo sie im Jahr 2022 schon einmal waren und von wo sie die Stadt mit ihrer Artillerie unter Beschuss nehmen können und weitere Flüchtlingsbewegungen auslösen können.
Der ukrainische Präsident, der hat recht eindeutig davon gesprochen, dass die Russen ihre Ziele, und hier meint er sicher diese von Ihnen sogenannte Überdehnung der Front, also dass die Russen ihre Ziele mit den Angriffen im Nordosten verfehlt hätten. Wenn ich Sie recht verstanden habe, kann man das aber so generell nicht sagen.
Ja, so generell würde ich es nicht ausdrücken, aber es stimmt zum Teil auch. Eine Pufferzone haben sie bisher ebenso wenig erreicht wie die Überdehnung der Front für die ukrainischen Verteidiger und schon gar nicht sind sie in Artilleriereichweite zum Zentrum der Stadt Charkiw gekommen. Aber das ist alles eine Augenblicksbetrachtung, die sich ändern kann. Es besteht gerade kurzfristig auch die Möglichkeit eines weiteren Angriffs nordwestlich des bisherigen Vorstoßes. Dazu gibt es einige Anzeichen. Dieser mögliche zusätzliche grenzüberschreitende Angriff würde in die ukrainische Region Sumy zielen, wahrscheinlich mit dem gleichen Ergebnis wie die bisherige nordwestlich von Charkiw. Also das ist nur meine Auffassung, aber ich muss auf der anderen Seite auch anerkennen, dass der Präsident ja nicht schwarz malen kann, sondern im Gegenteil Zuversicht ausstrahlen muss. Aber wie gesagt, das kann sich ändern und die Gefahr besteht weiterhin, dass es auf mittlere Sicht anders kommt.
Dann, wie sieht die Entwicklung an anderen wichtigen Frontabschnitten aus? Chasiv Yar hatten Sie ja schon angesprochen.
Also außerhalb des Vorstoßes in der Region Kharkiv gibt es vom Norden der Front, von Kupjansk bis in den Donbass kaum Veränderungen, trotz anhaltender Kämpfe. Da muss man mal die Verteidigung von Kupjansk, glaube ich, als Erfolg herausstellen. Wenn wir uns erinnern, dass bereits seit etwa einem halben Jahr von einer bevorstehenden Einnahme dieser Stadt gesprochen wird. Im Zentrum der russischen Angriffe bei Chasiv Yar haben die Russen den Ostrand des Vorortes im Osten von Chasiv Yar erreicht, aber auch nordwestlich von Avdiivka gibt es kleine Verschiebungen der Frontlinie, ohne dass diese bisher von operativer Bedeutung wären. Im Süden bei Robotynie, im westlichen Saporischschja und weiter östlich bei Urusaine an der Grenze Donetsk-Saporischschja gilt das Gleiche. Hier schmilzt allerdings der Geländegewinn, den die Ukrainer bei ihrer Bodenoffensive oder dem Versuch ihrer Bodenoffensive im Sommer letzten Jahres erreicht haben, nach und nach dahin. Letzter Punkt, keine Veränderungen gibt es bei den Brückenköpfen westlich der Großstadt Cherson.
Ist denn anhand des Verlaufs der Kämpfe irgendwie ersichtlich, ob dieses eine große Problem, nämlich der Mangel an Munition auf Seiten der Ukraine, allmählich kleiner wird? Also zumindest sieht der ein oder andere Experte bzw. Beobachter einen gewissen Lichtstreif am Horizont. Wenn ich ganz genau zugehört habe, dann Sie offenbar auch, Herr Bühler.
Ja, die wieder aufgenommenen Lieferungen, insbesondere der Amerikaner, wirken sich aus. Die Klagen über mangelnde Artilleriemunition haben spürbar nachgelassen. Entsprechend hoch sind auch die Verluste der Russen bei ihren Angriffen. Die Russen haben seit Anfang Mai tagtäglich Verluste von über 1.000 bis 1.500 Soldaten, die entweder getötet oder verletzt werden. Beklagen tun sie das eigentlich nicht. Nach wie vor gehen die Russen ohne Rücksicht auf Verluste vor, was in vielen Berichten im Internet bzw. auch in den sozialen Medien nachzuvollziehen ist.
Dann jetzt vielleicht nochmal zwei Sätze zu den Luftoperationen beider Seiten.
Also zwei Sätze reichen dann nicht, wenn man die Luftoperationen beider Seiten seit dem vergangenen Podcast, ich glaube es war Mittwoch, und über Pfingsten betrachtet, da hat sich doch einiges getan.
Okay, dann machen Sie drei Sätze, Herr Bühler.
Die Russen haben ihre Angriffe mit Shahid-Drohnen fortgesetzt, wobei fast alle, an manchen Tagen alle, von den Ukrainern abgeschossen wurden, zuletzt heute Nacht. Die Drohnen fliegen über lange Strecken an. Diesmal lag der Startraum überwiegend in Kursk und in der Region Krasnodar. Sie werden dadurch von der Luftverteidigung früh erkannt, fliegen aber Schleifen und überfliegen unterschiedliche Regionen, sodass überall dort Luftalarm ausgelöst wird. Der Terror, den dieser Einsatz verursacht, ist manchmal größer als der personelle und materielle Schaden, der durch diesen Einsatz ausgelöst wird, auch weil am Ende fast alle abgeschossen werden. In der Nacht zum Pfingstsamstag war die Lage dann wieder so, dass neben den Drohnen auch wieder ballistische Raketen und Marschflugkörper zum Einsatz kamen. Drei ballistische Raketen trafen die Stadt Odessa. Die drei Marschflugkörper konnten wie die 13 Drohnen rechtzeitig abgeschossen werden.
Darf ich kurz eine Nachfrage stellen zu dem Schleifenfliegen, Herr Bühler, was Sie gerade erwähnt haben? Mal abgesehen von den Luftalarmen, die dieses Schleifenfliegen auslöst in vielen Städten bzw. Orten, ist das nicht auch ein gewisser Vorteil für die Ukrainer? Also weil sie länger in der Luft sind, die Drohnen, bestehen doch eigentlich auch mehr Gelegenheiten, sie abzuschießen.
Ja, das stimmt. Es kommt nur darauf an, dass man hier auch in dem Bereich, wo die Schleife geflogen wird, dass man dort auch Mittel zur Verfügung hat, um sie abzuschießen. Auf jeden Fall ist es so, dass die Luftalarme nach Regionen ausgelöst werden. Das kann man auf diesen Apps sehr schön nachvollziehen. Wenn es losgeht, dann die erste Region und die zweite und die dritte. Und so wie sich die Drohnen dann über die Ukraine verteilen, kommt eben eine Region nach der anderen in diesen Bereich des Luftalarms hinein.
Das also zu den russischen Luftoperationen. Wie sieht es auf Seiten der Ukraine aus? Also Luftoperationen, die von den Ukrainern initiiert und geflogen werden?
Also die Ukrainer setzen diese mehr strategischen Angriffe mit weitreichenden Drohnen auf die Ölindustrie der Russen fort. Angriffe, für die der Inlandsgeheimdienst der Ukraine verantwortlich zeichnet. Als Beispiel möchte ich mal nennen den Angriff auf den Hafen von Novorossiysk. Das liegt in der Provinz Krasnodar und das nebenanliegende Öllager. Am Donnerstagmorgen Slowjansk in der Region Krasnodar wieder, Vyborg in der Oblast Leningrad am Sonntag. Dazu kommen mehrere weitere Angriffe auf Sewastopol, den Flughafen dort und weitere andere militärische Ziele auf der Krim. Es kommt dazu Angriffe auf den Militärflugplatz in der Region Krasnodar und einen größeren Gefechtsstand und heute Nacht ein größeres Betriebsstofflager in der Region Luhansk. Also man sieht daran, dass die Ukrainer wieder weitreichende Waffensysteme haben, zusätzlich zu ihren Drohnen. Das sind insbesondere die amerikanischen ATACMS-Raketen. Und sie haben ganz offensichtlich auch Storm Shadows von den Briten und Scalp von den Franzosen wieder bekommen, die sie jetzt auch einsetzen gegen Führungsstellen, gegen Logistik, die also von unmittelbarer operativer Bedeutung für die Frontlinie, für den Kampf an der Frontlinie auch sind. Gerade, wenn man nochmal auf die Krim zurückkommen, gerade nach den schweren Beschädigungen des Luftverteidigungssystems auf der Krim in der letzten Woche, unmittelbar vor Pfingsten, treten dort militärische Ziele, das ist klar erkennbar, immer mehr in den Fokus. Also die Russen können da nicht sicher sein, dass sie nicht irgendwo getroffen werden auf der Krim, weil eben ihr Luftverteidigungssystem geschwächt ist durch die Angriffe und daher andere Angriffe erfolgreich durchgeführt werden können.
Und von der Krim ist es natürlich nicht weit bis auf die See. Von Ereignissen, die See, also sprich das Schwarze Meer betreffend, war in den vergangenen Wochen ja nur ab und zu etwas zu hören. Das mag zum Teil daran liegen, halt so, dass die Russen versucht haben, ihre Flotte außerhalb der Reichweite der Waffen der Ukraine zu positionieren und sie besser zu schützen. Nun haben die Ukrainer aber gemeldet, ein weiteres Schiff der Russen versenkt zu haben, ein Minenräumschiff. Wissen Sie dazu Näheres, Herr Bühle? Also wann, wo, wie? Und ist es überhaupt tatsächlich passiert?
Also es ist tatsächlich passiert. Es gibt auch Bilder im Internet dazu. Das war am Samstagmorgen bei einem Angriff auf den Hafen von Sewastopol mit eben diesen amerikanischen Raketen ATACMS und möglicherweise, aber das ist nicht gesichert, auch durch Seedrohnen. Dort kam es dann zu dieser Versenkung des Minenräumschiffs Kovrovets, so heißt das, einem Schiff von 60 Meter Länge und 70 Mann Besatzung. Das ist mittlerweile auch von den Russen bestätigt. Ferner, und das wäre operativ noch wichtiger, soll es zu einer starken Beschädigung, wenn nicht sogar einer Versenkung der Raketenkorvette Zyklon gekommen sein. Das ist ein modernes, erst im vergangenen Jahr in Dienst gestelltes Schiff. Das war bis heute Morgen noch nicht bestätigt, aber aufgrund der vorliegenden Bilder sehr wahrscheinlich. Seit heute Morgen gibt es aber Berichte dazu aus russischen Quellen, allerdings noch keine Bestätigung, weder aus Kiew noch aus Moskau.
Gibt es noch andere Dinge, Herr Bühle, die ich jetzt vielleicht nicht erwähnt habe, die aber für die Einschätzung der militärischen Entwicklung wichtig sein könnten?
Ja, vielleicht eher aus dem militärpolitischen Bereich. Aus dem russischen Verteidigungsministerium ist zu berichten, dass ein weiterer stellvertretender Verteidigungsminister, der Generaloberst Juri Sadovenko, mutmaßlich wieder wegen Korruptionsvorwürfen entlassen worden ist. Als Nachfolger wurde von Putin ein ehemaliger stellvertretender Wirtschaftsminister bestimmt. Das deutet darauf hin, dass neben der Korruptionsbekämpfung der weitere Ausbau der Kriegswirtschaft geführt werden soll. Auch der neue Verteidigungsminister hat ja einen Wirtschaftshintergrund.
Okay, das Munitionsproblem hatte ich ja schon angesprochen. Ein weiteres großes Problem für die Ukraine ist, dass sie schlicht zu wenig Soldaten hat. Die Rekrutierung läuft auch eher schleppend und man kann durchaus in Frage stellen, ob man das Problem mit der Rekrutierung, wie sie läuft, in den Griff bekommt. So verstehe ich zumindest die Mail von Mirko Georg Hammann aus Rheinhessen. Ich zitiere: In der derzeitigen Entwicklung setzt die ukrainische Führung große Hoffnung in die beschlossene Rekrutierung. Ist dies nicht jedoch ein großer Trugschluss? Die zurzeit an der Front eingesetzten Soldaten mögen zwar ausgelaugt und abgekämpft sein, sie besitzen aber eine gute Ausbildung und viel Erfahrung. Außerdem handelt es sich in der Regel um Freiwillige mit hoher Eigenmotivation. Bei den Kräften, die jetzt ausgehoben werden sollen, handelt es sich um Zwangsrekrutierte, die mit voraussichtlich kurzer Ausbildung und geringerer Motivation die jetzigen Kräfte an der Front ersetzen sollen. Ist das nicht mit einer Eigenschwächung der Front gleichzusetzen? Bei vielen Rekruten wird meines Erachtens das Gefühl bestehen, nur als Kanonenfutter herhalten zu müssen. Zitat Ende.
Also dieses ganze Thema ist hausgemacht. Das Parlament hat schon im vergangenen Jahr, im Mai 2023, beschlossen, die Wehrpflicht so zu regeln, dass die Männer mit 25 statt 27 wehrpflichtig sind. Der Präsident hat nach langen Beratungen dieses Gesetz erst im April 2024, also kürzlich erst, unterschrieben. General Saluschny, der vormalige Generalstabschef, hat, wie wir wissen, die Unterschrift mehrfach angemahnt, auch öffentlich, und von einem zusätzlichen Bedarf der Streitkräfte von 450 bis 500.000 Soldaten gesprochen, die also auf den bestehenden Umfang von ca. 900.000 dazukommen. Selenskyj hat sich lange Zeit gelassen, weil die Maßnahme verständlicherweise unpopulär ist. Und er hat es auch so begründet, dass es der Ukraine viel Geld kosten wird. Er sprach bei einer Vergrößerung des Umfangs von 450 bis 500.000 von etwa 12 Milliarden Dollar, einschließlich der Ausrüstung für Großgeräte etc. Und dazu kämen noch 30.000 Personalkosten für jeden zusätzlichen Soldaten pro Jahr. Hier geht es um die Einberufung neuer Wehrpflichtiger, nicht um die Mobilisierung von Reservisten. Da ist der Ausdruck Mobilisierung häufig aus dem Englischen übernommen worden. Das hat eine andere Bedeutung. Es geht also nicht um Reservisten, die als ehemalige Soldaten wieder einberufen werden, sondern es geht um die reguläre Einberufung von Wehrpflichtigen, die jedes Jahr ab dem Alter von 27 Jahren stattfand. Im Übrigen alles Männer, weil die Frauen nicht wehrpflichtig sind, sondern nur als Freiwillige ihren Dienst antreten können. Und jetzt ist die neue Regelung eben so, dass es um zwei Jahrgänge geht, also die 25- und die 26-Jährigen, die jetzt früher einberufen werden. Man rechnet damit, dass dadurch ca. 100.000 Soldaten pro Jahr nach Abzug der Ungeeigneten oder Unabkömmlichen in einer Übergangszeit zusätzlich einberufen werden können. Das Einberufungsalter von 27 Jahren, also jetzt 25 Jahren, kenne ich im Übrigen nur aus der Ukraine. Man beruft also diese Männer erst dann ein, wenn sie ihre Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben. Bei uns läge das Einberufungsalter bei Wiedereinsetzung der Wehrpflicht bei 18 Jahren. Ja, Ihre Frage zielt ab auf die Erfahrung der Leute, die muss man im Auge behalten. Allerdings ist es so, dass bei verschiedenen Tätigkeiten einfach auch die körperliche Konstitution eine entscheidende Rolle spielt. Und das ist insbesondere bei der Infanterie der Fall und bei den Kampftruppen insgesamt. Die Soldaten, die jetzt einberufen werden müssen, gründlich ausgebildet werden. Ich weiß, ich habe das gesehen, auch bei Twitter, da gibt es Vorwürfe, dass dies nicht so passiert. Aber diese Forderung muss man einfach aufstellen, damit es verantwortbar ist, die Leute auch einzusetzen. Und das ist eine monatelange Ausbildung. Das ist nicht in wenigen Wochen getan. Und wenn man den Eindruck bekäme als Rekrut, dass man als Kanonenfutter dort eingeplant ist, dann würde die Motivation so in den Keller gehen. Hierauf muss die Ukraine achten.
Die Frage ist aber, ob die Ukraine sich das leisten würde, eine monatelange Ausbildung. Vielleicht werden es am Ende dann doch nur Wochen. Man kann sich ja fragen, was kann man denn lernen in ein paar Wochen Vorbereitung? Also wenn wir mal nach Deutschland gucken und uns erinnern, da ist die Wehrpflicht ja ausgesetzt worden, als man bei 6 Monaten Dauer angekommen war. Und ich habe das mal ausgesucht, der damalige Verteidigungsminister Guttenberg, der hat sich in einem neuen MDR-Film zur Wehrpflicht geäußert. Da gibt es eine ganz prägnante Äußerung, eine ganz prägnante Aussage zur Begründung der Aussetzung zu hören. Wir können uns das mal ganz kurz anhören, Herr Bühler.
Was kann man in 6 Monaten machen? Da können Sie vielleicht eine Steinschleuder vom Gewehr unterscheiden. Ja, großartig.
Also, sagt Karl Theodor zu Guttenberg. Also zugegeben, das ist schon ein bisschen polemisch. Aber wenn, jetzt um auf den Ukraine-Krieg zurückzukommen, deutsche Soldaten in 6 Monaten nicht das Nötigste lernen können, dann kann man doch davon ausgehen, dass die Ukrainer in ein paar Wochen noch viel schlechter dran sind. Also insoweit wäre ein Gefühl, also vielleicht dann doch auch nur, wie es der Mailschreiber gesagt hat, Kanonenfutter zu sein, durchaus nachvollziehbar.
Also die Forderung zur Verkürzung der Grundwehrdienstdauer kam ja damals, 2009 war das, von einer Partei, die sich auch heute noch gegen die Wehrpflicht ausspricht. Das ist die FDP. Frau Strack-Zimmermann müsste sich daran erinnern. Die Aussage von Minister Guttenberg war sicher damals prägnant, aber im Kern richtig. Zumal damals bereits von einer Verkürzung auf 3 Monate die Rede war, einschließlich anteiligen Urlaubs, versteht sich. Das ist aus heutiger Sicht nur zu verstehen, wenn man weiß, dass damals die Wehrpflicht in dieser stark verkürzten Form als Mittel zur Nachwuchsgewinnung von Zeitsoldaten und zur Aufwuchsfähigkeit verstanden worden ist. Jedem war ja klar, dass man in 6 Monaten und erst recht nicht in 3 Monaten einen einsatzbereiten Soldaten ausbilden konnte. Wir waren immer der Auffassung, dass mindestens 12 Monate erforderlich sind, bevor sie in irgendeinen Einsatz gegangen sind, nach Afghanistan oder auf den Balkan. Die Erfahrung war, dass sich viele der damaligen Wehrpflichtigen für eine Verlängerung der Dienstzeit im Status eines Zeitsoldaten entschieden haben, wenn sie in ihrer Einheit waren, ihrer Kompanie waren, wenn sie ihre Vorgesetzten kannten, wenn sie wussten, wie der Umgang dort ist, was der Auftrag auch ist, was sie tun sollen. Das war so. Das war allerdings verfassungsrechtlich natürlich schon damals höchst umstritten. Ein Wehrdienst, der nicht alle Wehrpflichtigen umfasst, aber durch die Verkürzung der Dienstzeit möglichst viele, der aber in Wahrheit in erster Linie die Nachwuchsgewinnung zum Ziel hatte. Das alles muss man wissen. Auch, dass es mit Einverständnis der meisten Generale der Bundeswehr, auch von mir, ich war damals Divisionskommandeur, war immer ein Verfechter der Wehrpflicht, aber als es da um 6 oder 3 Monate ging, da war bei uns dann eine Grenze erreicht, dass es einfach nicht mehr verantwortbar war. Deshalb bleibe ich dabei, die Ukraine muss diese neuen Rekruten gründlich ausbilden und gründlich sind, ich sprach gerade von 12 Monaten, das ist ein guter Anhalt, glaube ich. So lange braucht man, wenn man wirklich in Verwendungen kommen soll, die unmittelbar an der Front liegen. Das mag bei einzelnen anderen Fällen anders sein. Wenn man in der westlichen Ukraine als Koch einer Einheit eingesetzt wird, dann wird das schneller gehen mit der Ausbildung. Und auch bei anderen Verwendungen, die mehr zivile Berufe auch berücksichtigen, mehr zivile Fähigkeiten auch im Blick haben, wird es auch anders sein können. Also insofern wird man diese Ausbildungszeit differenziert betrachten müssen.
Aber glauben Sie wirklich, ich weiß, das ist jetzt Spekulation, Herr Bühler, glauben Sie wirklich, dass die Ukraine sich da 12 Monate Zeit lassen wird und Zeit lassen kann? Ich meine, der Druck von den Einheiten, die an der Front sind, der ist doch immens groß. Und da besteht doch die große Gefahr, dass man diesem Druck auch irgendwann nachgibt und sagt, na okay, wir schicken sie schon nach 4 Monaten hin.
Ja, das mag sein. Das kann man aber hier vom Schreibtisch aus nicht so richtig beurteilen. Das muss man sehen, wenn wie der Ausbildungsstand ist. Aber wenn Sie mich so pauschal fragen, dann bleibe ich eher bei der Größenordnung bis zu 12 Monaten als bei geringeren Zeiten.
Und wenn Sie mal gestatten, mal kurz abzuschweifen, nochmal, weil ich das Thema der Wehrpflicht in Deutschland angeschnitten hatte, eine mögliche Wiedereinführung wird derzeit hoch und runter diskutiert, ohne dass wir jetzt tiefgreifend darauf eingehen, Herr Bühler. Ich kann mir vorstellen, dass auch Sie nochmal viel dazu zu sagen hätten. Haben Sie den Eindruck, dass die aktuelle Debatte hier in Deutschland in die richtige Richtung geht?
Also das können wir jetzt tatsächlich nicht tiefgreifend behandeln. Aber vielleicht nur so viel. Ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Warum? Erstens, weil wir, glaube ich, überwiegend Einvernehmen haben in Deutschland, dass es eine Wehrpflicht wie in der alten Bundeswehr nicht mehr geben wird. Dieser manchmal etwas nostalgische Blick auf die damalige Wehrpflicht bis in die 90er Jahre hinein wäre auch falsch. Und zweitens, weil die Diskussion in Richtung einer Auswahlwehrpflicht geht, so nach dem skandinavischen Muster, die auf verschiedenen Wegen erreicht werden kann, auch wenn die rechtlichen Hürden groß sein werden. Aber da müssen wir jetzt mal abwarten, denke ich. Herr Deisinger, Minister Pistorius will ja noch vor der Sommerpause des Bundestages verschiedene Modelle vorlegen. Ich glaube, es war die Rede von Juni, Juli. Und dann können wir uns gerne darüber unterhalten.
Okay. Und den angesprochenen Film des MDR, aus dem das Gutenberg-Zitat stammt, das übrigens aus diesen Tagen ist, nicht aus der Zeit, als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, aber ich glaube, inhaltlich war er da auf der gleichen Position. Also diesen Film, Comeback der Wehrpflicht, muss ich in den Krieg? Fragezeichen, den finden Sie in der ARD-Mediathek. Ich denke, wir werden den Film auch mal in den Shownotes verlinken. Hier im Podcast war das an dieser Stelle immer nur ein kleiner Seitensprung. Obwohl, weil wir bei Hinweisen sind, auf eine Sache kann ich vielleicht auch noch ganz kurz aufmerksam machen. Das Thema möglicher Atomwaffeneinsatz in der Ukraine. Das wird ja in den Mails an uns auch immer wieder thematisiert, auch in den aus der vergangenen Woche. Sie, Herr Bühler, haben dazu schon öfter Stellung genommen. Deswegen wollen wir das Thema an dieser Stelle auch nicht vertiefen. Aber falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse an diesem Thema haben, dann empfehle ich Ihnen den Podcast Streitkräfte und Strategien von unseren Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk. Und zwar die Folge vom letzten Freitag, also vom 17. Mai. Da wird genau das Thema besprochen, unter anderem mit Moritz Kütt von der Universität Hamburg. Moritz Kütt, Physiker, Kernwaffenexperte. Und so viel kann ich schon sagen, auch er hält es für eher unwahrscheinlich, dass die Russen Kernwaffen einsetzen. Und er hat natürlich auch Gründe für seine Meinung. Wie gesagt, zu hören all das im Podcast Streitkräfte und Strategien vom NDR. Auch das werden wir in den Shownotes verlinken. Dies dazu. Jetzt kommen wir hier im Podcast, was tun, Herr General, wieder zurück in die Ukraine. Herr Bühler, Thema russische Gleitbomben, die machen den Ukrainern nach wie vor sehr zu schaffen. Offenbar hat man noch kein wirksames Mittel gefunden, diese Bomben zu bekämpfen. Jörg Handrock hat uns von der Insel Rügen geschrieben. Er verfolgt den Podcast, hat auch schon alles Mögliche zu diesem Thema hier gehört. Dennoch ist ihm nicht ganz klar, warum diese Gleitbomben so schwer zu bekämpfen sind. Ich lese mal aus seiner Mail vor. Aus meiner Sicht sind es doch die dümmsten Sprengladungen, die neben Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen angeflogen kommen. Da, wenn ich es richtig verstanden habe, sie weit vor der Front ausgeklinkt werden, oft keinen aktiven Antrieb und noch keine Hightech-Steuerung haben. Gleiten klingt auch nicht nach immensen Geschwindigkeiten, mit der sie ankommen, oder nach verwirrenden Flugmanövern. Ließe sich nicht bei der großen Anzahl von Drohnen, über die die Ukraine nach eigenen Angaben verfügt, der Schaden zumindest minimieren, wenn ein Drohnenschwarm die Gleitbomben in der Luft zur Explosion oder vom Weiterflug abbringt? Ich hoffe, das sind keine allzu dummen Fragen, um mal näher auf die Thematik einzugehen. Das mit den dummen Fragen würde ich von meiner Seite mal auf jeden Fall schon relativieren wollen. Weiter im Zitat noch. Besonders würde mich die Fluggeschwindigkeit und die Flugbahn der Gleitbomben interessieren. Zitat Ende.
Also wie Sie schon sagen, es gibt heute moderne Gleitbomben, die ein eigenes Navigationssystem haben, ein eigenes Steuerungssystem, die die Navigationsdaten in Flugbewegungen der Bombe dann umsetzen und sogar solche, die einen eigenen Antrieb haben, also wie etwa eine Rakete. Von solchen sehr präzisen und modernen Bomben sprechen wir bei den von den Russen verwendeten Gleitbomben nicht. Das sind einfache, wie Sie sagen, dumme Freifallbomben, die die Russen aus sowjetischen Beständen noch in großen Stückzahlen haben. Sie wurden im Tiefflug kurz vor dem Ziel ausgeklinkt und fielen dann praktisch ungesteuert ins Zielgebiet. Das hatte aber den Nachteil, dass das Flugzeug das Ziel überfliegen muss, etwa an der Frontlinie, und sich dadurch einer hohen Bedrohung durch Flugabwehrwaffen aussetzt. Die Russen haben deshalb an diese Freifallbomben Flügel angebaut, die es ermöglichen, dass diese Bomben durch ihre dann vorhandene Aerodynamik aus größerer Entfernung, 20 bis 80 Kilometer, ins Ziel segeln, wenn sie ausgeklinkt sind. Das ist alles nicht so genau wie bei den modernen Gleitbomben, aber durch die hohe Sprengkraft dieser Freifallbomben, die haben ein Gewicht von 1500 Kilogramm, spielt das für die Russen keine so große Rolle. Sie haben dennoch eine unglaublich zerstörerische Wirkung, vor allen Dingen bei den Angriffen auf Soldaten in Verteidigungsstellungen. Sie sind deshalb gerade bei den Kämpfen um Avdiivka eine entscheidende Waffe gewesen, aber jetzt auch bei den Einsätzen in der Region Charkiw, auch auf die Großstadt Charkiw selbst. Die Geschwindigkeit der Bombe nach dem Ausklinken bis ins Ziel wird beeinflusst durch die Flughöhe des Flugzeugs, sehr hoch dann, weil auch keine Gefahr besteht, es ist weit genug weg von der Front, also 10 Kilometer und mehr, so wie ein ziviles Flugzeug eben fliegt, und dann die Geschwindigkeit des Flugzeugs natürlich, und die Schwerkraft, die die Bombe nach unten zieht. Also wenn ein Flugzeug mit nahezu Schallgeschwindigkeit oder sogar darüber anfliegt, nimmt die Bombe die Geschwindigkeit des Flugzeugs als Anfangsgeschwindigkeit mit. Und diese hohe Geschwindigkeit schließt ein Abschießen einer Bombe durch Drohnen, wie von Ihnen angeregt, aus. Drohnen fliegen mit einer vergleichsweise geringen Geschwindigkeit, angetrieben durch einen Propellerantrieb und ausgestattet mit einer relativ geringen Sprengladung.
Ein wichtiges Mittel der Wahl, etwas gegen diese Gleitbomben zu tun, wäre natürlich die Flugzeuge, die diese Bomben abwerfen, abzuschießen, bevor sie ihre Last fallen lassen. Mit den bisherigen Mitteln scheint das ja nicht zu funktionieren, sonst wäre der Schaden nicht so groß. Also bringe ich nochmal ins Spiel, Herr Bühler, die westlichen Kampfflugzeuge, die die Ukraine ja eigentlich erwartet, nämlich die F-16. Wird sich mit denen da irgendwas ändern?
Also es ist, so wie Sie sagen, nur der Abschuss des Flugzeugs, bevor dieses die Gleitbombe ausklingt, kann die Gefahr, die von dieser Bombe ausgeht, abwehren. Das kann zum Beispiel eine Patriot-Rakete vom Boden aus, aber die sind, wie wir wissen, selten in Frontnähe platziert, weil sie eben die Städte schützen müssen und dann Frontnähe als so wichtiges Mittel so gefährdet sind, dass man sie dort auch nicht einsetzt oder nur sporadisch einsetzt, was die Ukraine ja auch schon gemacht haben. Da kann in der Tat ein Flugzeug wie die F-16 helfen, wenn es mit Luft-Luft-Raketen großer Reichweite ausgestattet ist. Und wenn ich sage große Reichweite, dann meine ich dort 200 Kilometer plus zu dem feindlichen Flugzeug. Solche Waffen, solche Luft-Luft-Raketen gibt es auch in der Bundeswehr. Es wird für mich eine spannende Frage sein, ob wir auch hier eine Taurus-Debatte erleben oder auch eine Attackams-Diskussion wegen der amerikanischen Langstrecken-Luft-Luft-Flugabwehrraketen, die die Amerikaner natürlich auch haben. Auch da darf man ja gespannt sein. Sie haben ja im Grunde genommen auch diese Reichweitenbeschränkungsdiskussion in den Vereinigten Staaten.
Ja. Komme ich gleich nochmal zu, Herr Bühler, ganz kurz. Ist denn eigentlich klar, wie ist der Stand der Dinge in Bezug auf die F-16, auf die eigentlichen Flugzeuge ist? Also ich meine, wir sind jetzt, was haben wir, in der zweiten Maihälfte?
Also sie sollen jetzt in den nächsten Wochen beginnend ausgeliefert werden und Zug um Zug bis Ende des Jahres dann an die Ukraine ausgeliefert werden. Die Dänen sind die Ersten im Sommer, haben sie angekündigt. Dann kommen die Niederländer im Herbst und die Belgier gegen Ende des Jahres. Offen ist, da habe ich noch nichts gelesen oder gehört, noch der Lieferzeitpunkt der Norweger, die auch Flugzeuge zugesagt haben. Am Ende werden ca. 65 Maschinen zusammenkommen.
Wenn, jetzt komme ich zu der Reichweitendiskussion, wenn die F-16 also die Gleitbombenabwerfer bekämpfen können sollen, dann hieße das ja, also mit westlichen Waffen würde man auf Ziele im Luftraum des russischen Kernlands schießen müssen. Und wir haben derzeit, das hatten Sie angedeutet, schon eine generelle Diskussion unter den NATO-Partnern, ob man den Ukrainern erlauben solle, mit westlichen Waffenziele in Russland zu attackieren. Man kann durchaus ein bisschen den Eindruck haben, also dass der Einsatz der F-16 einer der Hintergründe für diese Debatte ist?
Ja, ich glaube, das ist so. Wer aber Kharkiv vor Kampfflugzeugen mit Gleitbomben aus diesem Raum Belgorod schützen will, muss die angreifenden russischen Kampfflugzeuge noch im russischen Flugraum bekämpfen. Das ist einfach so. Sonst können sie die Bedrohung nicht abwehren. Also auch hier wird sich zeigen, wie ernst das einige mit der Unterstützung der Ukraine meinen.
Also das
und die, ja. Und die, das sage ich gleich dazu, bei den Amerikanern ist es ja wohl so, dass die Diskussion jetzt gerade so läuft, dass sie es nicht zulassen werden, dass mit amerikanischen Raketen auch russisches Kernland angegriffen wird, und sei es nur ein Flugzeug über diesem Kernland. Das hat der Verteidigungsminister Austin ja am Rande dieses Rammstein-Gesprächs auch öffentlich gesagt. Ist sicher nicht seine Meinung, also unterstelle ich jetzt ihm mal, weil er die militärischen Zusammenhänge mindestens genauso gut kennt wie ich selbst auch. Sondern es kommt aus dem Weißen Haus und es wird dort dem Sicherheitsberater Jack Sullivan, der da einen großen Einfluss auf den Präsidenten hat, zugeschrieben.
Aber es den Ukrainern für diese Luft-Luft-Raketen bei den F-16 nicht zu erlauben, macht doch eigentlich nicht wirklich Sinn. Also erstens sind es ja bewegliche Ziele, auf die man schießt. Also bei denen es ja durchaus sein kann, dass eine Rakete einen Angreifer über die Grenze hinweg verfolgt. Wenn der versucht, quasi auf russisches Gebiet zu fliehen, sage ich mal. Und zweitens, würde man es nicht erlauben, dann würde man doch das Potenzial der F-16 extrem begrenzen. Kann man nicht vielleicht dann am Ende doch davon ausgehen, dass es keine Auflagen geben wird?
Also ich gehe fest davon aus, sonst macht der ganze Einsatz der F-16 keinen Sinn. Sie muss zur Luftverteidigung eingesetzt werden, zum Abschuss von russischen Kampfflugzeugen, wie eben geschildert, und auch von Marschflugkörpern und auch Drohnen ist sie sehr gut geeignet. Die Alternative, sie unterstützen zur Kampftruppe als Kampfbomber quasi aus einer Luftbodenrolle einzusetzen, das sehe ich angesichts der Bedrohung durch russische Flugabwehrwaffen nicht als Hauptaufgabe.
Und wie sieht das, was die Reichweiten betrifft, bei den anderen Waffen aus dem Westen aus? Auch hier steht ja zur Debatte, die Beschränkungen, die man auferlegt, zu lockern, wenn nicht gar aufzuheben. Ich glaube, Großbritannien, Frankreich gehen so ein bisschen in diese Richtung voran. Welchen konkreten Nutzen hätte denn die Ukraine davon?
Also ich sehe das so, dass die Beschränkungen aus einem anfangs sicher gerechtfertigten, gesunden Misstrauen auch gemacht worden ist. Mittlerweile wissen wir aber, dass die Ukraine die Waffen sehr kontrolliert einsetzen und sich insbesondere auf militärische oder militärisch relevante Ziele begrenzt. Die aktuellen Diskussionen sind in erster Linie durch die Angriffe aus dem Raum Belgorod entstanden. Und das ist ja geradezu leichtfertig, dort mit dem Einsatz zu warten, bis weitere Russen die Grenze überschreiten. Das muss der Ukraine die Möglichkeit gegeben werden, neben dem Einsatz der F-16 auch Bodenziele mit weitreichender Artillerie und Raketen bekämpfen zu können, bevor sie die Grenze überschreiten. Es wäre verantwortungslos, gleichsam ein Sanktuarium zuzulassen, aus dem heraus die Russen unbehelligt Ziele in der Ukraine bekämpfen können, ob vom Boden aus oder aus der Luft.
militärisch sicher vielen verständlich, rechtlich auch. Aber Herr Bühler, es hat ja diese Beschränkung auch gegeben, weil man natürlich befürchtet, dass die Russen dann, wenn westliche Waffen russisches Gebiet erreichen würden, dort großen Schaden anrichten, dass die Russen dann irgendwie eskalieren könnten. Und es ist doch nicht so, dass diese Gefahr jetzt plötzlich nicht mehr besteht. Also dann frage ich mich, wieso diese Diskussion?
Naja, diese Diskussion kommt ja gerade in diesem Bereich von Belgorod besonders zum Tragen, weil eben dort die Bedrohung so grenznah ist, dass sie permanent über die Grenze schießen mit ihren Kurzstreckenraketen auf die Stadt Kharkiv beispielsweise. Die Frage der Eskalation, gut, das schwang immer irgendwo mit, dass die da befürchtet worden ist. Aber ich glaube, das ist keine Sorge, die man da jetzt haben muss. Ich glaube, dass die Ukrainer in die Lage versetzt werden müssen, die Bedrohung auszuschalten, bevor sie das Land erreicht. Denn wenn sie mal in der Luft ist, diese Kurzstreckenrakete, dann ist es schwierig, sie abzuschießen. Sie fliegt so extrem kurz aus Belgorod nach Kharkiv, da ist nichts mehr mit Abschießen.
Aber vielleicht ist es auch nicht nur die Angst vor Eskalation. Also es gibt ja so einige, die davor warnen, sich immer weiter in diesen Krieg hineinziehen zu lassen. Auch Sie, Herr Bühler, die sagen ja immer, wir dürfen nicht Kriegspartei werden. Also jetzt könnte man meinen, diese beiden Aussagen, nicht hineinziehen lassen, nicht Kriegspartei werden, die würden das Gleiche, zumindest Ähnliches bedeuten. Aber es scheint dann doch nicht zu sein, nach dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Also ich darf vielleicht mal wieder ein bisschen polemisieren, ein bisschen zuspitzen, um das Problem deutlich zu machen. Ihre Position heißt ja dann im Grunde, wir dürfen uns weiter hineinziehen lassen, solange wir nicht Kriegspartei werden. Frage ist nur, wie will man denn diesen Prozess wirklich beherrschen? Also am Ende hat man doch gar keine Kontrolle mehr drüber.
Also im Ergebnis ist es das Gleiche. Wenn ich sage, wir dürfen nicht Kriegspartei werden, und zweitens, wir dürfen uns nicht hineinziehen lassen. Das kommt im Ergebnis auf das Gleiche hinaus. Aber zu Ihrer Frage, wir liefern die Waffen, die Ukrainer zur Selbstverteidigung einsetzen. Ihr Einsatz ist ihre Verantwortung. Damit werden wir in nichts hineingezogen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht in die Diskussion vor 2 Jahren zurückfallen mit schweren Waffen, leichten Waffen, Defensivwaffen, Offensivwaffen. Die vom Westen gelieferten Waffen dienen ausschließlich der Verteidigung der Ukraine. Und wenn die Bedrohung von einem Platz ausgeht, der ein paar Kilometer im russischen Kernland liegt, dann ist es so, dann muss Russland auch damit rechnen, dass sie dort in dieser Stellung auch getroffen werden.
Und ähnlich ist es ja, Herr Bühler, bei der Diskussion um westliche Militärausbilder in der Ukraine. Also bislang werden ukrainische Soldaten im Westen ausgebildet, ob es nun um grundlegende militärische Sachen geht oder Spezialausbildung an Waffen. Das hilft sicher, scheint aber letztlich äußerst ineffektiv, also wenn man Aufwand und Nutzen betrachtet. Und deswegen will die Ukraine offenbar westliche Hilfe bei der, so habe ich es zumindest gelesen, bei der Ausbildung von 150.000 Rekruten in der Nähe der Frontlinie. Und zumindest scheint es eine der Ukraine recht gewogene Diskussion im Westen dazu zu geben. Wie nehmen Sie denn das wahr?
Also zunächst möchte ich das bezweifeln, dass es irgendjemanden gibt, der 150.000 Rekruten in der Nähe der Frontlinie ausbilden will und dazu noch eine Diskussion im Westen darüber führt. Nein, es ist in keiner Weise ähnlich und das ist Ihre Frage. Mit der Übergabe der Waffen gehören sie der Ukraine. Die Soldaten, die jetzt einige, wie der französische Präsident, in der Ukraine einsetzen will, zum Beispiel zur Ausbildung ukrainischer Soldaten, die gehören uns. Also Frankreich, die gehören dem Westen. Ihnen einen sinnvollen Auftrag zu geben und die Soldaten zu schützen, ist die Verantwortung des französischen Oberbefehlshabers. Das wäre die Verantwortung des deutschen Oberbefehlshabers. Insofern ist da ein großer Unterschied zwischen der Übergabe von Waffen und dem Einsatz von Soldaten in der Ukraine.
Es ist bei der, was die Ausbildung betrifft, die Rede von Militärs, die ausbilden oder Auftragnehmern, die ausbilden. Macht das in Bezug auf die Eskalationsgefahr wirklich einen Unterschied, ob da NATO-Offiziere die Ausbildung im Land übernehmen oder irgendwelche beauftragten zivilen Menschen. Also beide wären doch von irgendeinem NATO-Staat beauftragt, in die Ukraine zu gehen und dort tätig zu werden.
Also Ausbildungsfirmen, die möglicherweise von der Ukraine unter Vertrag genommen werden, vom Westen bezahlt werden, das ist etwas anderes, als wenn eine Armee aus dem Westen Unterstützungsleistungen in der Ukraine erbringt. Aber das ist nicht der Punkt. Ich denke, man muss grundsätzlich im Bereich bewaffneter Konflikte und insbesondere von solchen Kriegen grundsätzlich gegen zivile Dienstleister in diesem Bereich der Sicherheit sein. Die Firmen unterstehen nicht einer staatlichen politischen Kontrolle. Sie sind Vertragspartner, sind an einen Vertrag gebunden, aber sie haben keine politische Kontrolle. Sie haben keine Einsatzregeln im Grunde genommen, die die Politik auch auferlegen kann, um die Wirkung des Militärischen zu steuern. Also ich sehe solche privaten Firmen nicht in einem solchen Szenario.
Okay, dann also militärische Ausbilder. Da kann man sich ja durchaus fragen, was die Diskussion eigentlich noch soll. Also die Diskussion, schickt man nun westliche Militärs als Ausbilder in die Ukraine oder tut man es nicht? Wie gesagt, man kann sich fragen, was die Diskussion noch soll. Zumindest, also wenn ich lese, was jetzt auch die estnische Premierministerin Kallas der Financial Times gesagt hat, nämlich, dass es bereits Länder gibt, die Soldaten vor Ort ausbilden.
Also ich hatte jetzt keine Gelegenheit, die Financial Times zu lesen. Ich habe nur die Berichterstattung über diesen Artikel gelesen in anderen Medien. Ich weiß nicht, ob die Financial Times mal nachgefragt hat, welche Länder dies sein sollen. Also ich kenne jedenfalls trotz meiner vielfältigen Verbindungen keine NATO-Nation und keine anderen Länder, die dort in dieser Art und Weise Ausbildung in der Ukraine durchführen. Ich kann nicht ausschließen, dass die Ukraine irgendeine kanadische Firma beschäftigt, um mal hypothetisch ein Beispiel zu nennen. Ich weiß auch, dass Rüstungsfirmen auch Ausbildung an Waffensystemen in der Ukraine durchführen, im Auftrag des ukrainischen Staates und nicht im Auftrag eines westlichen Staates. Aber insofern kann sie sowas in dieser Richtung auch gesagt haben. Es ist aber dann die Frage, was hat sie denn eigentlich gemeint? Und da bin ich tatsächlich jetzt der falsche Ansprechpartner.
Aber sie hat über das Prinzip ja diskutiert und hat auch argumentiert, hat Länder sozusagen ja, durchaus aufgefordert, da Militärausbilder zu schicken. So habe ich es zumindest verstanden. Also, weil wenn sie wirklich sagt, ich zitiere jetzt, ich kann mir unmöglich vorstellen, dass, wenn jemand dort verletzt wird, diejenigen, die ihre Leute geschickt haben, sagen, es ist Artikel 5, lasst uns Russland bombardieren. So funktioniert das nicht, es ist nicht automatisch. Diese Ängste sind also nicht gut begründet. Zitat Ende. Macht sich Frau Kallas das da nicht ein bisschen einfach, also einfach nur zu sagen, also ach, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da den Artikel 5 in Kraft setzt, sich einfach etwas nicht vorstellen zu können, taugt das tatsächlich als Grund, dann zu sagen, okay, lass uns da Militärausbilder hinschicken?
Also wer ohne Absprache mit anderen Nationen in der NATO einseitig Soldaten in ein Kriegsgebiet schickt und damit eventuell riskiert, dass seine Soldaten angegriffen werden, wird sich nicht auf den Schutz des Artikel 5 des NATO-Vertrags berufen können. Gerade weil das so ist, wird es nach meiner Meinung von diesen Staaten, aus denen jetzt sowas geäußert wird, nicht ohne gemeinsame Absprache erfolgen. Gerade in dieser Zeit muss und ist ganz sicher auch jedem verantwortlichen Politiker bewusst, dass er oder sie nichts unilateral unternehmen sollte und darf, ohne diesen Schutz zu gefährden. Gerade in einer solchen Lage kommt es darauf an, gemeinsam zu entscheiden. Kohäsion macht uns in der NATO stark. Zu viel öffentliches Gerede, im Übrigen auch durch öffentliche Bekundungen und rote Linien, was man alles nicht machen will, das schwächt uns nur, weil es von der russischen Propaganda sofort ausgenutzt wird.
Ich meine, Frau Kallas spricht ja auch nur davon, dass jemand verletzt werden könnte von den westlichen Ausbildern. Wieder mal ein bisschen zugespitzt, Herr Bühler. Also mir wäre neu, dass russische Iskander-Raketen überhaupt russische Waffen nur verletzen können.
Ja, also ich glaube, ich habe jetzt genug gesagt zu Auffassungen anderer. Fragen Sie mich mal nach meiner Meinung dazu und dann sage ich Ihnen das auch.
Ja. Mache ich gleich, wenn ich noch einen anderen Punkt vorher angesprochen habe, weil es sind ja nicht nur die Militärausbilder, die da möglicherweise hinfahren. Also so stelle ich mir das zumindest vor, diesen Reim mache ich mir. Es ist ja damit nicht getan. Also irgendwann sagt jemand, na, wir brauchen ja aber auch noch Leute, die diese Ausbilder schützen, also weitere Soldaten mit entsprechender Technik und so weiter. Es wäre also immer wieder ein klein wenig mehr, womit wir dann eigentlich wieder beim Hineinziehen lassen in den Krieg sind.
Ja, ja, genau. Und jetzt bin ich wieder bei Ihnen. Jetzt sage ich Ihnen auch meine Auffassung dazu.
Da brauche ich also nicht nachfragen.
Ich bleibe mal bei der Ausbildung von Soldaten der Ukraine von NATO- oder EU-Soldaten. Bisher ist es ja so, dass die Ukrainer von der EU, von Großbritannien, den Vereinigten Staaten, hier bei uns im Westen, auch in Deutschland ausgebildet werden. In Deutschland in erheblichem Umfang. 10.000 im vergangenen Jahr. In diesem Jahr sollen es noch mehr werden. Mehrere tausend Soldaten der Bundeswehr sind durch diesen Auftrag gebunden und sie machen da wirklich einen tollen Job. Jetzt nehmen wir mal an für einen Moment, die westlichen Staaten entscheiden sich dazu, diese Ausbilder in die Ukraine zu schicken. Für die Bundeswehr würde das dann heißen, dass sie ein Kontingent von nach meiner Einschätzung nicht unter 1.000 Soldaten als Ausbilder stellen müsste, die dann in der Ukraine eingesetzt werden müssen. Wer soll die Kontingente der einzelnen Staaten führen? Die NATO, gar die EU? Oder macht die das einzelne Staat sein eigenes Ding? Unter welchen Einsatzregeln soll das stattfinden? Gemeinsam oder jeder Staat für sich? Also einzelne Kontingente mit unterschiedlichen Einsatzregeln, unterschiedlicher Führung. Wer gewährleistet den Schutz dieser Kontingente? Sie haben es gerade angesprochen, gegen eine Bedrohung aus der Luft oder eine Bedrohung vom Boden aus. Welche Größe einer Schutztruppe halten die Diskutanten und Befürworter eines solchen Ausbildungseinsatzes für angemessen? Wie viel Tausend dürfen es dann sein? Wie sollen sich die Soldaten verhalten, wenn sie angegriffen werden? Wie stark muss die sanitätsdienstliche Versorgung eines solchen Kontingents sein? Wie groß muss das Versorgungspaket sein, das eine solche Truppe braucht? Wie soll man sich überhaupt aus dem Westen versorgen? Mit dem Zug Berlin-Warschau-Ukraine, mit dem Flugzeug in ein Kriegsgebiet, dessen Luftraum gesperrt ist? Wie lange will man einen solchen Einsatz durchhaltefähig anlegen? Ein paar Monate oder ein paar Jahre? Also es sind alles Fragen, die diejenigen, die solche Ideen in die Welt setzen, beantworten müssen. Jetzt könnten Sie mir natürlich sagen, dass wenn man irgendwas nicht will, dass man immer irgendwelche Ausreden findet. Mag sein, aber das werde ich aushalten. Aber ich bin Praktiker genug, um einschätzen zu können, was ein solches Vorhaben bedeutet. Und da bin ich noch gar nicht bei der Frage, Kriegspartei oder nicht.
Also eine eindeutige Stellungnahme gegen den Vorschlag, westliche Militärausbilder in die Ukraine zu schicken. Vielleicht greife ich dieses Stichwort Kriegspartei abschließend nochmal kurz auf, Herr Bühler. Da kann ich ja nach Ihrem Standpunkt nochmal fragen. Also wenn Sie sagen, wir dürfen keine Kriegspartei werden, haben Sie denn angesichts dieser nicht ganz einfachen Lage und der ganzen Diskussion ein paar einfache Kriterien, wie das zu schaffen ist, ohne die Ukraine quasi alleine zu lassen?
Also damit wir uns nicht falsch verstehen, ich habe keine Angst davor, dass uns jemand aufzwingen möchte, Kriegspartei zu sein. Damit meine ich Russland. Aber ich habe wiederholt schon gesagt, dass es nicht in unserem Interesse sein darf, Kriegspartei zu werden. Auch die Ukraine kann da kein Interesse dran haben. Viel zu viel hängt für sie von unserer Unterstützung ab, die wir in einem solchen Fall nicht mehr im erforderlichen Maße werden leisten können, die aus einem Krieg der NATO mit Russland folgende geostrategische Lage nenne ich nur als weiteres Stichwort. Wir haben uns durch die eigene Zögerlichkeit im Westen in diese Lage gebracht, dass es für manche jetzt so aussieht, als ob man mit vermeintlich einfachen Lösungen wie der Ausbildung von Ukrainern in der Ukraine jetzt etwas aufholen könnte. Das ist aber leider nicht so. Auch nicht bei dem zweiten Thema. die teilweise Übernahme der Luftverteidigung durch die Ukraine aus den westlichen Anrainerstaaten der Ukraine.
Das haben wir beim letzten Mal besprochen. Ne?
Genau, eine ebenso unausgegorene Frage, die jetzt diskutiert wird. Und da habe ich beim letzten Mal, Sie sprechen es an, im Podcast die entsprechenden Fragen gestellt. Die Ausbildung der Ukrainer, jetzt kommen wir wieder darauf zurück, kann wesentlich effektiver, effizienter und zugleich wesentlich risikoärmer für alle Beteiligten bei uns im Westen durchgeführt werden. Und das eingesparte Geld, das können Sie der Ukraine zur Verfügung stellen. Die Luftverteidigung, kommen wir nochmal darauf zurück, kann besser von der Ukraine selbst durchgeführt werden, wenn sie mit den entsprechenden Waffensystemen aus dem Westen versorgt wird. Ich frage mich manchmal, warum investieren jetzt einige so viel politische Energie in einer Debatte, die letztlich nicht zielführend sein wird. Gerade bei den Luftverteidigungssystemen sollte man die Energie dafür aufwenden, dass Länder wie Griechenland, Spanien, Schweden, Frankreich, Italien, Großbritannien, Rumänien, erst recht die USA, der Ukraine Patriot-Systeme zur Verfügung stellen. Ja, Frankreich hat bekannt gegeben, gerade jetzt in den Tagen, 400 Flugabwehrraketen vom Typ Aster zu liefern, davon noch die ersten 200 in diesem Jahr. Aber ohne weitere Abschussgeräte. Und deshalb habe ich sie immer noch auf der Liste. Ja, die Luftverteidigungsinitiative hat Geld gebracht, das das BMVG, die Bundesregierung, bekommen hat von verschiedenen Staaten. 1 Milliarde, haben wir vorhin besprochen. Aber die vorhandenen Luftverteidigungssysteme sind außer der deutschen Zusage für eine weitere Patriot-Batterie noch nicht dabei. So, jetzt habe ich Ihnen Lösungsmöglichkeiten für die beiden zurzeit diskutierten Themen genannt, die ich sehr kritisch sehe, das gebe ich zu. Müsste ich also schon mit guten Argumenten überzeugt werden. Das entscheidende Kriterium ist aber, was in unser aller Interesse sein muss. Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. In dem Sinne, dass die Ukraine ihre Souveränität und Staatlichkeit verliert. Die Ukraine muss auf der anderen Seite ihren Abwehrkampf gewinnen können. Wenn das nicht passiert, wird es für uns sicherheitspolitisch eng, auch langfristig. Und das heißt, und damit bin ich bei Ihrem nachgefragten Kriterium, das heißt, dass man aus meiner Sicht unbedingt die Ukraine mit allem unterstützen müssen, das uns zur Verfügung steht. Und das ist wesentlich mehr, als wir bisher geleistet haben. Das sehen wir ja gerade. Wenn wir dazu nicht bereit sind, dann werden wir noch ganz andere Dinge auf uns nehmen müssen. Und da meine ich nicht nur Finanzen.
Und das wäre Raum wieder für eine lange Diskussion. Hätte ich auch noch 1000 Fragen zu. Aber Herr Bühler, Schluss für heute. Damit sind wir durch. Wie eingangs schon gesagt, auch durch für diese Woche. Wir können leider erst in der nächsten Woche fortsetzen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Interesse, für Ihre Fragen, Anmerkungen, Geschichten, Lob und Kritik. Wenn Sie derlei Dinge auf dem Herzen haben, dann schreiben Sie einfach an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Abschluss der Generalstabsübung in Warschau. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, wahrscheinlich am Dienstag. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.